Vater, wir danken dir, Herr. Herr, dass du uns nicht nur die Tür in den Himmel aufgemacht hast, sodass wir im Lobpreis dich sehen können, Herr, dich spüren können, Herr, sondern du bist selbst in unsere Mitte gekommen. Du bist hier mitten unter uns und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Herr, das sollen nicht fromme, geistlich klingende Worte sein, Herr, sondern wir haben einen Wunsch, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du unser Leben füllst mit deinem Licht, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Und Vater, ich danke dir für diesen Mittag, Herr, wo genau das Herr, weil du in deinem Wort Versprechen gegeben hast, Herr, dass du in deiner Mitte bist und wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du in ihrer Mitte. So herzlich willkommen, Vater, herzlich willkommen, Herr Jesus, und herzlich willkommen, Heiliger Geist. Amen. Ja, wunderbar, dass du auch da bist und ich auch. Du darfst dich gerne setzen. Wunderschön, dass du da bist, auch online, wenn du mit dabei bist, reingeklickt hast, herzlich willkommen. Man hat ja so das Sprichwort, besser spät als nie. Das ist bei den kleinen alltäglichen Situationen gewöhnlich vielleicht ein kleiner Trost. Wenn es aber wirklich ernst wird im Leben, wenn ich auf jemanden warte, der meine einzige Hoffnung ist, meine einzige Hilfe, wenn ich einen Notfall habe und der Krankenwagen nach einer Stunde sagt, ja, besser spät als nie, dann ist das nicht mehr so lustig. In den kleinen alltäglichen Momenten, wo es nicht um Leben und Tod geht, da ist das nicht so relevant. Und vielleicht hast du in deinem Leben eh das Gefühl, irgendwie kommt alles ein bisschen spät. Ich hätte alles, wenn ich so zurückschaue, alles eher so 5 bis 10 bis 20 Jahre früher geplant in meinem Leben. Und wenn ich so zurückschaue auf mein sehr langes Leben, dann denke ich mir schon und bereue, warum habe ich eigentlich nicht als Teenager nicht schon Gas gegeben mit Jesus? Als Teenager war ich ziemlich lau unterwegs. Da hatte ich von nichts eine Ahnung. Warum erst mit Mitte 20 irgendwie ein bisschen aufwachen und merken, wow, das ist ein wunderbarer Gott, der hat krasse Sachen für mich geplant, die ich entdecken darf und erleben darf. Und wenn ich zurückschaue, bereue ich das, dass ich so viel Zeit in meinem Leben verpennt habe. Und vielleicht geht dir das ähnlich so, dass du in manchen Lebensbereichen denkst, wow, ich habe schon echt viel Zeit verpennt. Besser spät als nie. Ja, und vielleicht hast du aber gerade auch eine Situation schon seit längerem, wo du betest, wo du erwartest, dass Gott Dinge in deinem Leben rumreißt und es ist noch nicht passiert. Und du denkst dir, Gott, du bist ein bisschen spät dran. Ich hätte das nach meinem eigenen Regie, wie ich mein Leben so geplant habe, ich hätte das ein bisschen früher geplant, dass du eingreifst. Und heute wollen wir reintauchen in eine Geschichte, wo Leute super frustriert sind darüber, wie Gott Dinge tut. Und wo sie empfinden, dass Gott nicht nur 4 Minuten, dass Gott nicht nur 4 Stunden, sondern dass Gott ganz 4 Tage zu spät kommt. Und das frustriert sie wie nichts anderes in ihrem Leben. Und du darfst gleich mit mir aufschlagen, Johannes Kapitel 11. Das ist genau die Mitte vom Johannesevangelium. Und hier haben wir so einen Schritt, das in den ersten 10 Kapiteln beschrieben wurde, was hat Jesus in den ersten 3 Jahren so gemacht. Und die nächsten 11 Kapitel beschreiben, was wird Jesus in den letzten Tagen seines Lebens eigentlich so machen. Also erste Hälfte, die ersten 3 Jahre und oder die ersten die 3 Jahre seines Dienstes. Und die zweite Hälfte beschäftigt sich eben nur mit diesen einzelnen paar Tagen, die Jesus ganz am Ende vor Kreuz und Auferstehung erlebt hat. Und da merken wir von Kapitel zu Kapitel, ich habe diese Woche mal alles durchgehört bzw. gelesen, da wird das von jedem Kapitel aggressiver. Von jedem Kapitel merkt Jesus, da ist mehr Konfrontation, da ist mehr Unglaube, da ist mehr Herausforderungen und besonders in den letzten 2 Kapiteln, da sind mehr Mordversuche. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn das eine sehr herausfordernde und intensive Zeit für Jesus war. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 11, wo Jesus sein vorletztes Wunder tut. Das letzte haben wir ja im Garten Gethsemane mit dem Ohr, das er wieder dran klebt. Und jetzt quasi bei Lazarus, vielleicht kennst du die Geschichte, sehen wir das vorletzte Wunder, das Jesus tut. Und über Lazarus, Maria und Martha, die 3 Geschwister, wissen wir eigentlich gar nicht so viel. Wenn wir Bibel lesen, dann würden wir eigentlich am liebsten ja immer in die Zeit zurückreisen, Fragen stellen, Herr, wer bist du, wie siehst du aus, wie hast du gewohnt, wie war das für dich und so weiter. Können wir leider noch nicht. Aber wir wissen über den Lazarus eigentlich sehr wenig. Da gibt es ein paar jüdische Traditionen, die sagen, als Jesus ihn auferweckt hat, kleiner Spoiler, als er gestorben ist und wieder auferweckt wurde, der Lazarus, da war er etwa 30 Jahre. hat dann wohl noch 30 Jahre gelebt. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Was wir auch nicht wissen, war, ob er Familie hatte. Die Martha, die Maria, der Lazarus, das waren ja Geschwister. Vielleicht haben die in getrennten Häusern gewohnt, im gleichen Dorf. Bethanien hieß das Dorf. Genau, aber das Wichtigste ist eh das, was Jesus sagt und tut. Und da wollen wir gleich mal reinspringen. Da lese ich im Johannes Kapitel 11 die Verse 1, 3 und 4 und springe dann zu Vers 17. Vers 1 sagte, nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, das wollten wir gar nicht lesen, Nummer 3. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jetzt springen wir quasi zu der Stelle in Vers 17, wo Jesus dann tatsächlich zu diesem Dorf kommt. Als Jesus ankam in Bethanien, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage nicht gestorben war, sondern schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Vielleicht ist dir die Geschichte bekannt, vielleicht hast du aber auch selbst schon Menschen verloren, die dir ja sehr am Herzen waren, vielleicht aus deiner eigenen Familie, deinem engsten Kreis, vielleicht aber auch eine andere Person, was dich aber emotional sehr mitgenommen hat. Und aus dieser Erfahrung weißt du, wie es Maria und Martha jetzt geht. Die haben sehr wahrscheinlich, wenn hier der liebe Lazarus seit 4 Tagen schon tot war, dann haben die wahrscheinlich die letzte Woche kaum geschlafen, haben wenig gegessen und wenn dann nur Unsinn, waren emotionale absolute Wracks, weil sie einen halben Tag und die halbe Nacht geweint haben und jetzt kommt Jesus nach 4 Tagen. Und dass dann, wie wir gleich merken, ein sinnvolles Gespräch mit tiefen geistlichen Wahrheiten nur bedingt möglich ist, das kannst du dir vielleicht vorstellen. Völlig übernächtigt, emotional völlig am Ende, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Und da ist nicht nur diese Traurigkeit, weil sie einen geliebten Bruder verloren haben, was schon genug Schmerz ist, sondern sie haben auch die Enttäuschung, weil sie extra Boten zu Jesus geschickt haben mit der Bitte, Jesus, dein lieber Freund ist krank, komm doch bitte und heile ihn. Und Jesus kommt scheinbar zu spät. Und nicht nur, dass er nicht da war, rechtzeitig genug, um ihn gesund zu machen, ihn zu heilen. Nicht nur, dass er nicht da war bei seinem Tod, sondern auch, dass er bei seinem Begräbnis nicht dabei war, dass er am ersten Tag danach nicht kam, dass er am zweiten Tag danach nicht kam, am dritten Tag nicht kam, sondern erst am 4. Tag und dann voller Ruhe auftaucht an dem Ort, wo 2 Frauen auf ihn warten, die viel, viel Schmerz in den letzten Stunden hatten. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es Martha und Maria erging, als sie Jesus begegnet sind. Und dabei sagt uns Vers 5 ganz klar, Jesus hatte Martha, ihre Schwester, und Maria und Lazarus sehr, sehr lieb. Jesus hatte sie sehr, sehr lieb. Das waren Frauen, die 100% ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt hatten, weil sie wussten, von all den Wundern, sogar von der Totenauferweckung von der Tochter des Jairus, sogar als der Junge, dieser Jüngling von Nain, auferweckt wurde, sie wussten, Jesus ist alles möglich. Und doch schaffen sie es nicht, über diese Zeit, über diese 4 Tage hinweg, ihren Schmerz und ihre Frustration in den Griff zu bekommen. Und sind emotional völlig ausgebrannt, als Jesus irgendwann auftaucht. Und dabei ist der erste Punkt, Jesus liebt sie. Wir haben das gerade gelesen, Jesus liebt sie. Wir lesen, sie sind immer wieder zusammen gewesen. Jesus hat immer wieder dieses Haus, diese Geschwister besucht. Sie waren gute Freunde und sie wussten von dieser momentanen Situation, dass Jesus Morddrohung nach Morddrohung bekommt in Jerusalem. Dann lesen wir am Ende von Kapitel 10, dass er 50, 60 Kilometer weiterzieht, zufälligerweise in einen anderen Ort namens Bethanien. Und dort sitzt er jetzt in der Wüste, sucht Schutz vor den Pharisäern in Jerusalem, die ihn töten wollen. Sie haben plötzlich eine eigene Not und rufen diesen Jesus, Jesus, komm doch bitte an den Ort, wo du vielleicht bald stirbst und helfe uns. Das heißt, da ist keine beschämte, ängstliche Zurückhaltung. sondern da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Martha, Maria und Lazarus und diesem Jesus. Das heißt, er liebte sie sehr. Dass er sich auf den Weg macht, tatsächlich ein bisschen verspätet, aber er macht sich auf den Weg, weil er merkt, das ist jetzt mein Ort, wo ich wirken muss. Ja, und sie wissen, Jesus hat diese krass schwierige Zeit. Und nicht nur, dass Jesus vielleicht bei dem Versuch, Lazarus zu heilen, danach getötet wird, was sie noch nicht wissen, ist, dass nachdem Lazarus auferstanden ist, die Pharisäer planen, auch Lazarus zu töten. Das heißt, das ist eine super, super verzwickte Situation, wo sie Not haben, aber auch sehen, dass das sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringen wird, wenn Lazarus tatsächlich wieder aufersteht. Ja, und wo du vielleicht in deinem Leben immer wieder Herausforderungen hast und die Gefahr, die wir dabei oft eingehen, ist, dass ich diese Gedanken und Gefühle, Gott lässt mich im Stich, er ist nicht da, ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht spüren und anscheinend tut er auch nichts in meinem Leben. Dass diese Gefühle Oberhand werden und die Wahrheit, auf die ich meinen weiteren Weg baue. Und dabei finde ich Gottes Charakter niemals in den Gefühlen und Umständen meines Lebens. Sondern wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Dinge in unserem Leben oft passieren, die ich nicht angenehm finde, die super herausfordernd sind, aber die Gott zulässt. Und manchmal haben wir so ein wunderschönes, perfekt rundes Evangelium, wo wir alles erklären können und überall sagen können, ja, das ist der Beweis, Gott ist gut. Gott hat mich da geheilt, Gott hat mir einen neuen Arbeitsplatz gegeben, Gott hat mir das gegeben und dies und das und jenes. Und ich bin das perfekte Beispiel, dass Gott immer alle Gebete erhört und dann denken wir, dass wir die perfekten Evangelisten wären. Aber so ist das nicht in der Bibel. Gott ist nicht ein Gott, den ich in meine Box pressen kann. Der immer alles das tut, was ich denke, dass ich möchte, brauche und benötige. Gott ist Gott. Und wir sollten sehr achtsam sein, wenn wir unseren Gebeten merken, dass ich unzufrieden werde, wie Gott Dinge tut und fast schon Gott bedrohe. Gott, wenn du das nicht tust, dann... Und wir merken, wir kommen in eine ganz andere, falsche Richtung, wo Gott nicht mehr der Gott auf dem Thron ist, der mich erschaffen hat und der Herr über mein Leben ist, sondern wo ich plötzlich die Rollen tausche und denke, Gott ist dafür da, dass mein Leben auf die Spur kommt und dass es mir besser geht. Gott hat super viele Verheißungen in der Bibel, uns zu segnen und er liebt das. Aber es gibt Momente in unserem Leben, wo wir uns erinnern müssen, dass Gott Gott ist. Und das ganze Sonnensystem sich nicht um mich dreht, sondern um jemand anderen. Wir haben in Brasilien unser wunderbares Kinderprojekt, Criança Amada. Und wir haben dieses Projekt nicht, weil wir den Kindern dort zeigen möchten, dass Gott es versäumt hat und wir jetzt einspringen müssen. Weil das wäre die Logik, wenn ich denke, Gott ist zu spät, Gott sieht mich nicht, ihm ist egal, was ich tue, aber trotzdem sollten wir dienen, um den Menschen wenigstens ein bisschen Trost zu geben, weil Gott macht es ja nicht. Das ist nicht unsere Logik. Unsere Logik ist, ob du das gerade erlebst, spürst und siehst in deinem Leben oder nicht, ist der einzige Beweis, dass Gott dich liebt, dass sein Sohn Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, um all deine Schuld zu vergeben und dir ein neues Leben zu geben. Dass diese Sache am Kreuz ein für alle Mal passiert ist, ist der einzige Beweis, auf den ich mein Leben bauen kann, sodass mein Leben stabil ist. Wenn ich meine Identität, ob das Leben noch wert ist zu leben oder ob Gott immer noch gut ist, wenn ich diese Fragen versuche beantworten durch die Analyse meiner Umstände, dann komme ich heute zu dem Ergebnis und morgen zu dem. Und ich merke, das kann es nicht ganz sein. Ich suche nicht mehr nach Wahrheit, sondern vielleicht eher nur nach Trost und angenehmeren Umständen. Jesus liebt sie, obwohl er sein eigenes Leben riskiert, indem er kommt. Warum lässt Gott diese Herausforderungen zu? Der zweite Punkt ist, dass Jesus liebt nicht nur sie, liebt nicht nur dich, Martha und Maria. Er liebt auch eine andere Sache in deinem Leben. und das ist Wachstum. Und das mögen wir gar nicht mal, manchmal gar nicht so sehr. Und Gott ist dieses Wachstum so wichtig, dass er erlaubt, dass ich manchmal durch Schwierigkeiten, Herausforderungen und Schmerzen gehe.
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Und das ist, glaube ich, eine der einfachsten, klarsten und trotzdem herausforderndsten Wahrheiten, die jeder von uns als Kleinkind lernt. Wachstum bedeutet Schmerzen. Und diese Saisons des Wachstums erbeten wir ja manchmal. Wenn sie aber dann da ist, an der Tür klopft, dann mögen wir sie gar nicht so reinlassen. Weil wir merken, das bringt so viel Unangenehmes. Und ich wünschte, es wäre andersrum. Ich würde zu McDonald's gehen und meine Muskeln würden wachsen. Und ich würde ins Fitnessstudio gehen, wenn ich überhaupt irgendwann gehe, und ich werde Fett zunehmen. Ich hätte das gerne andersrum. Aber leider hat Gott unseren Körper so gemacht, dass wenn ich eine Couch-Potato bin, dass mein Fett zunimmt. Und das ist ziemlich angenehm. Natürlich, die Folgen sind manchmal nicht so angenehm, aber Fett zuzunehmen ist super angenehm. Ich muss eigentlich nur mich gehen lassen. Ich kann endlich 2 Stück Kuchen als Nachtisch jeden Tag essen und als Nachtisch des Nachtisches noch einen Donut. Da muss ich eigentlich sehr, sehr wenig tun. Einfach nur Bock drauf haben und rein damit. Aber wenn ich Muskelmasse zunehmen will, wenn ich Fett abbauen will, dann kostet das Schmerzen, dann kostet das Anstrengung und dann kostet das sehr viel Schweiß. Ich hätte das gerne andersrum. Vielleicht ist hier noch jemand dabei, so, der mit Gott darüber mal reden könnte. Bis Gott das irgendwie ändert, müssen wir diese Wahrheit irgendwie sehen in unserem eigenen Leben. Wenn ich Muskeln aufbauen will, wenn ich gesund werden will, kostet das Schmerz und Schweiß. Und das ist sogar so, wenn du mikroskopisch in deine Muskeln reinzoomst, wie wachsen sie? Nicht durch übernatürliche Zellteilung normalerweise, dass die Muskelzellen sich einfach verdoppeln und plötzlich, sondern normalerweise, wenn ich das gesund mache, dann entsteht das durch überdurchschnittliche Anstrengung und dann reißen meine Muskelfasern ein bisschen, werden wieder geflickt durch andere Botenstoffe und dann wird mein Muskel dicker. Das heißt, durch Reißen und durch Schmerz wachsen meine Muskeln. Ganz unangenehme Wahrheit. Und ich meine, das weißt du selbst, wenn du Kinder hast, wie viel Tränen kostet es, wenn dein Kind einen starken Charakter entwickeln soll. Wo es dir gerne gehorsam ist und fähig ist, seinen anderen 100.000 Wünschen und Bedürfnissen und Nöten Nein zu sagen, um dir jetzt gehorsam zu sein, obwohl es gar nicht mal versteht, warum das sinnvoll ist. Wie oft müssen Grundschüler das ABC rückwärts und vorwärts durchgehen, bis sie endlich lesen und schreiben können? Wie viele Kilometer muss ein Fußballstar abspulen, bis er irgendwann mal in der 2. oder 1. Bundesliga oder auch in der Nationalmannschaft angekommen ist? Das heißt, Wachstum bedeutet, ich muss leiden. Das ist leider eine unangenehme Wahrheit, aber so ist es. Ich hätte es gern anders. Aber Gott will dieses Wachstum unbedingt. Und er wird auch bei dir keine Ausnahme machen. Bei mir auch nicht, leider. Das heißt, Schmerzen in einer Saison können sinnvoll und gut sein. Und wie schön ist es, wenn ich so reif werde, dass ich lerne, einen Schritt weiter zu denken und zu schauen und nicht nur bei dem jetzigen Gott, das ist also schwierig, warum lässt du das zu? In meiner Familie ist Chaos, mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner, auf meiner Arbeit, in meiner Gesundheit, in meinen Finanzen. Warum ist alles so herausfordernd? Weil Gott will, dass ich wachse. Und du kannst natürlich beten, Gott, mein Motto ist absolute Schmerzvermeidung, lass mich auf keinen Fall wachsen, ich will einfach nur irgendwie in den Himmel kommen. Ja, dann ist dein Leben aber wahrscheinlich hier auf der Erde schon Hölle. Und Gottes Plan für dich ist Wachstum in besonderen Saisons, dass wir immer wieder einen Schritt weitergehen. Und das sehen wir hier so klar. Und ich stelle mir vor, so meine eigene kleine Fantasie, dass danach die Martha und die Maria Jesus fragen, Jesus, warum hast du es uns nicht vorher erklärt? Du hättest uns ja einfach beiseite rufen können. Martha, Maria, okay, ich erkläre euch das jetzt mal. Es wird sehr herausfordernd, aber wir schaffen das zusammen. Also wir planen das mal. Kalender raus. Sonntagabend, den Sabbat, den könnt ihr noch genießen. Sonntagmorgen wird es dem Lazarus richtig, richtig schlecht gehen. Der ist ja eh schon kränklich. Sonntagmorgen ist geplant, er wird richtig, richtig krank werden. Ihr merkt gleich, wow, das ist lebensbedrohlich. Ihr schickt Boten los. Okay, von Bethanien 1 schickt ihr Boten los. Die brauchen einen Tag ungefähr, 12, 13 Stunden, bis sie bei Bethanien 2 sind, wo ich bin. Dann werden sie mich fragen oder mir das sagen, ja, Lazarus geht's nicht gut, kannst du bitte mitkommen? Und vorne herein, der Schocker, ich werde Nein sagen, okay? Dann werden die Boten zurücklaufen, 12, 13 Stunden, werden euch sagen, dann Sonntagabend, Montagmorgen ankommen, irgend sowas, werden sagen, tut mir leid, Jesus kam nicht mit, warte mal, Sonntagmorgen hin, Nacht dort schlafen, Montag wieder zurück, Montag, Nachmittag, Abend werden sie da sein und sagen, Jesus ist nicht mitgekommen, ich weiß nicht warum, aber ihr wisst das ja schon. Okay, mein Plan ist, noch 2 Tage in Bethanien zu bleiben, dann werde ich reisen, Erinnerung, 12 bis 13 Stunden werde ich ja brauchen und dann werde ich bei einem Freund noch zu Nacht sein und am Donnerstagmorgen werde ich dann da sein in aller Ruhe und ihr könnt ja auch entspannt sein, weil jetzt wisst ihr es ja und dann werden wir zum Grab gehen, werden ihn rausholen und so weiter. Das wäre die sehr, sehr angenehme, sehr leichter verdaulichere Version gewesen, aber Jesus hat es ihnen nicht gesagt. Und danach sind wir immer schlauer. Davor haben wir aber sehr, sehr viel Kampf. Das heißt, Gottes Art und Weise ist es so oft, dass sich er mir den Ausgang nicht sagt. Sondern ich in dem Prozess, durch die ganzen Tränen, durch den ganzen Schweiß, durch die ganzen Schmerzen, werde ich stärker und werde immer mehr und mehr zu der Frau und dem Mann Gottes, den Gott sich wünscht. Wie herausfordernd ist diese Wahrheit. Und vielleicht fragst du dich, bei mir hört das gar nicht auf mit den Problemen. Ist ein Problem halbwegs gelöst, fängt das nächste an. Das war bei Martha und Maria nicht anders. Jesus sagt nämlich in Vers 15, warum tut er das? Vers 15 heißt es, und wegen euch, das spricht er zu den Jüngern, bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Das heißt, durch Herausforderungen, durch den Schmerz, durch den Schweiß, durch die Anstrengung soll ich Glauben lernen. Und er sagt das hier so, damit ihr Glauben lernt, heißt das, die letzten 3 Jahre haben wir noch keinen Glauben gelernt? Und das klingt so ein bisschen, als wenn Jesus sagt, die erste Klasse, quasi Grundschule, erste Klasse, da lernen wir über Glauben bei lösbaren Problemen. Und wenn du das bestehst, kommst du in die 2. Klasse. Okay, 1. Klasse, Schultüte und dann lernen, im Glauben lösbare Probleme durchzustehen. 2. Klasse, geht es wieder von vorne los. Diesmal haben wir ja lösbare Probleme schon erfolgreich abgeschlossen. Diesmal kommen die unlösbaren Probleme, wie zum Beispiel schwere Krankheit. 2. Klasse. 3. Klasse kommt dann, wir leben im Glauben immer noch im Angesicht des Todes. Und den Jüngern will er jetzt die 4. Stufe lehren. Das ist Glaube, wenn die Verwesung schon längst angefangen hat. Wenn es schon verwest und schon stinkt und dieser Mensch plötzlich irgendwie ein bisschen anders aussieht und jede Hoffnung scheinbar abgefahren ist. Das ist die 4. Klasse, für die Jesus die Martha und Maria und auch die Jünger gerade vorbereitet. Und dieses Wachstum bedeutet, ich sehe und spüre Jesus nicht. Ich sehe und spüre die Macht Gottes nicht. Und trotzdem weiß ich immer noch, dass Gott sich nicht verändert. Meine Situation, meine Saison, mein Leben mag sich verändern. Manchmal habe ich bequeme, einfache Zeiten, dann kommen darauf wieder sehr herausfordernde. Aber ich weiß, mein Gott verändert sich nicht. Und wir sehen so weiter, dass Jesus in Vers 25 und 26 einen entscheidenden Schritt weitermacht und jetzt göttliche Offenbarung hineinkommt. Und das ist mein 3. Punkt. Jesus liebt nicht nur sie, Gott liebt nicht nur uns, Gott liebt nicht nur Wachstum, sondern Jesus liebt göttliches Leben. Und wir lesen in 25 und 26, wo Jesus den Schwestern, erstmal der Martha, begegnet und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Man müsste vorher fragen, verstehst du das? In Marthas Augen waren sicherlich Fragezeichen. Völlig übernächtigt, unterernährt oder schlecht ernährt steht sie da vor Jesus und dann plötzlich von wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das heißt, Lazarus, der gestorben ist, aber trotzdem lebt, das klingt danach, dass hier über das ewige Leben die Rede ist. Und jetzt brauche ich mal ganz kurz den Edison. Und zwar habe ich dir eine kleine Anschauung mitgebracht. Das ewige Leben ist ja ein bisschen komischer Begriff. Ich klicke das hier mal hier vorne hin. Wie lang ist das ewige Leben? Das ist gewöhnlich die Frage, die wir stellen. Und du siehst ja ein wunderschönes Band, abwechselnd weiß und rot, abwechselnd pure Liebe mit weiß, pure Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Wenn du das mal irgendwo im Straßenverkehr siehst, das sind die wahren Bedeutungen davon. Und ich gebrauche das mal als Bild. Diese erste kleine rote Markierung hier, dieser kleine Bereich, steht für unser menschliches, irdisches Leben hier auf der Erde. Das heißt, in diesen ersten 80, vielleicht ein paar einzelne mehr Jahren, haben wir super, super viele Herausforderungen. Aber wenn du das mal vergleichst, Edison, kannst gerne dir ein Eis holen gehen beim Tierpark. Das müsste reichen soweit. Genau, super. Einfach weitergehen, wir sehen uns später. Das ewige Leben ist einerseits natürlich die Länge und das ist ziemlich lang. Aber es ist auch die Qualität von göttlichem Leben. Und Jesus hat uns gerade eben hier gesagt, wer stirbt, das heißt, wer hier seine 80 Jahre oder bei Lazarus der Tradition nach Leitung 30, wer diese Zeit abgelebt hat, lebt weiter. Okay? Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt und stirbt, der lebt weiter. Das heißt, da ist eine Ewigkeit, in der der Lazarus jetzt hier die ersten Millimeter vorangeht. Okay, das ist das Bild. Und den Fehler, den wir manchmal machen, ist, wir glauben so, als wenn wir glauben würden, dass wir hier auf der Erde den Himmel schon haben. Und was ist das Schrecklichste, was mir hier auf der Erde passieren kann? Ist, ich sterbe, oder? Würden viele von spontan von euch bejahen? Aber wenn Jesus sagt, wenn du hier stirbst, dann lebst du weiter. Das heißt, mein Leben wird es, wenn es mehr in die Richtung geht, mehr Richtung, ups, irgendwann Tierpark, wird es eher besser oder wird es eher schlechter? Besser, dankeschön. Andere Frage, wenn der Lazarus jetzt hier an der Himmelstür steht und Engel Gabriel oder Abraham, ich weiß nicht, wer da gerade Dienst hatte, die Himmelstür öffnen wird, wird Engel Gabriel sagen, Lazarus, sag bloß, du bist gestorben, du Armer. Ich habe schon von dir gehört, dass da was geplant war. Mensch, du Armer, wie geht's dir? Komm in meine Arme. Denkst du, Engel Gabriel wird ihn bemitleiden? Denkst du, der Himmel ist traurig, wenn ein Christ stirbt? Alles andere als traurig. Weil der Himmel merkt, wenn diese Zeit hier abgelaufen ist, dann hat ein Mensch es geschafft, hat ein Christ es geschafft, der seinen Glauben bewahrt hat, den größten Kampf durchzustehen und endlich in diese Gemeinschaft, ungetrennte Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott zu kommen. In einer Qualität, die wir es hier auf der Erde noch nicht haben. Jetzt sehen wir aber hier an der Übertrittsstelle hier eine Martha und eine Maria, die fix und alle sind. Die völlig am Ende sind. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir unsere Trauer zu einer 100% selbstzentrierten Sache machen und denken, jetzt ist alles aus, jeder Sinn, alles ist verloren, es ist alles am Ende und ich muss dir sagen, es ist eine Lüge. Meine Liebe, mein Lieber, hier bei diesem Übergang, da beginnt das Beste. Aber oft haken wir das in unserem Kopf ab, aber leben nach der Lüge, dass hier der schlimmste Übergang ist. Obwohl da der herrlichste Empfang des ganzen Himmels und deines ganzen Wesens, deines ganzen Daseins dort stattfindet. Wo du an der Himmelstür stehst. Und wenn du ein Kind Gottes bist, das Vergebung bekommen hat, das vielleicht sein Leben sonst versemmelt und hat, verbockt hat, Aber wenn du Vergebung bekommen hast, dann ist genau da der Moment, wo der Himmel dich jubelnd empfangen wird. Und ich fürchte, dass Martha und Maria und ähnlich wir das manchmal völlig vergessen. Hast du letzte Woche mit Freude darüber nachgedacht, dass deine Reise hier auf der Erde bald zu Ende ist? Und dass das Beste kommt? Und dass der Tod kein Schreckgespenst ist, das mir Angst und Schrecken einjagt, sondern etwas ist, was ich ersehne, mich darauf freue, wie nichts anderes? Wenn ich mich freue, wenn ich eine Steuerrückzahlung bekomme, ist das herrlich. Aber es ist ein Witz dagegen, dass der Himmel auf dich wartet. Und ja, Paulus führt das auch aus. Ich habe nicht das Recht, mein Leben vorzeitig zu beenden, weil ich mir denke, ich habe keinen Bock mehr auf die. Alle nerven mich, alle sind gemein zu mir, alle sind ungerecht zu mir und auch bin ich krank. Mir reicht's. Ich gehe jetzt. Das ist nicht deine Entscheidung. Der Allmächtige, der Schöpfer von Leben, er wird sagen, wann du den Schritt machen darfst. Nicht meine, nicht deine Entscheidung. Bitte nicht falsch verstehen. Nur manchmal wachsen wir auf mit der Mentalität von den Menschen, die von Gott nichts wissen. Völlig ohne Hoffnung. Und wir begreifen nicht, dass nicht das der schrecklichste Tag ist, sondern der herrlichste. Und wir mit ganzem Herzen uns jeden Tag freuen dürfen. Gott, ich darf bald bei dir sein. Wie wunderschön ist das. Und im Beispiel hier von Lazarus, der macht den Schritt, steht vor der Himmelstür, so stelle ich mir das vor, wird herzlich empfangen bei Engel Gabriel. Und dann läuft der gerade mit Abraham an seiner Hand durch die goldenen Straßen von Neu-Jerusalem, hat noch eine Verabredung mit dem allmächtigen Gott heute Nachmittag. Und der Engel Gabriel muss ihn erinnern, Herr Lazarus, du weißt schon, dass das geplant ist, dass das jetzt nur ein kurzer Aufenthalt ist. Du darfst 4 Tage hier bleiben und dann müssen wir leider wieder zurück. Und der Lazarus, der kriegt die Krise, weil sich denkt, alles bloß das nicht. Meine Schwestern, die werden drüber hinwegkommen. Aber ich will diesen Ort nicht verlassen. Der ist so intensiv, der ist so schön, dass der Lazarus da oben nicht mehr weg will. Der Engel kriegt ihn gerade noch überredet und sagt, hey, das wird unseren Herrn sehr verherrlichen. Viele Menschen werden an den Glauben kommen. Okay, dann mache ich's. Und er geht nach 4 Tagen wieder zurück und kommt vielleicht schlecht gelaunt aus dem Grab raus, weiß ich nicht. Auf jeden Fall begreifen wir manchmal nicht, dass der Tod nichts Schreckliches ist, wenn ich ein Kind Gottes bin. Natürlich, wenn ich nicht weiß, wo ich lande, dann ist das eine krasse Sache. Aber für mich, der ich weiß, ich habe die Vergebung, das ist das krass Schönste, nichts auf dieser Welt, was ich jemals erträume und erwünsche, kommt dem nahe, was Gott für mich hat. Der Lazarus war gerade im Himmel in seine schöne Villa eingezogen und nach 4 Tagen muss er schon wieder Schild umdrehen, nicht zu Besuch, nicht da und wieder zurückgehen. Wie schwer muss es dem Lazarus gefallen sein, zurück auf diese kaputte Erde zu gehen. Und oft haben wir dieses Bild völlig, völlig verdreht. Jesus sagt in Vers 25, ich lese nochmal. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, Jesus gibt nicht nur Leben, er ist das Leben. Und das ist, was Martha nicht begreifen konnte, als sie vor Jesus stand und Jesus zu ihr gesagt hat, ich bin das Leben. Da gibt es ein Leben, eine Lebensqualität, die ist da, ob ich hier auf der Erde noch lebe oder schon gestorben bin. Dieses Leben, diese Verbindung mit Jesus, das hat der Lazarus immer noch. Also liebe Martha, bitte verliere dich nicht in der Traurigkeit, weil du den anderen nicht mehr genießen kannst, sondern denk auch daran, dass Lazarus es jetzt viel besser hat, dass der Himmel sich freut. Also bleib nicht nur stehen bei Schmerz und Trauer, was übrigens sehr gesund ist, das sehen wir auch bei Jesus, als Johannes der Täufer ermordet wird. Da zieht sich Jesus erstmal zurück, weil es menschlich gesund ist, wenn ich diese Zeit der Trauer habe. Aber nach dieser Zeit der Trauer bleibe ich nicht stehen und begreife, um diejenigen, wo ich getrauert habe, denen geht es viel, viel besser. Der Himmel jubelt. Und vielleicht kann ich diesen Übergang schaffen von Traurigkeit, weil meine Seele schmerzt, hin zu der Freude, weil der Vater endlich weiß, ein Kind mehr hat es geschafft, durch diese Jahrzehnte durchzugehen und den Glauben zu bewahren. Das heißt, dieser Tod hat diese zwei Elemente, diese pure Freude des Himmels, weil es einem Menschen viel besser geht und gleichzeitig ein Schmerz, den ich auch erleben darf und der vielleicht auch immer mal wieder hochkommt, aber der nicht vergisst, dass deine Wahrheit ist, dass dein Leben ist, ob ich noch lebe wie hier, jetzt in meinem Leib auf der Erde oder später irgendwann mal bei Gott bin. Diese gleiche enge Verbindung mit Jesus. Und wie schön ist es, wenn ich in dieser Wahrheit lebe. Wir springen zu Vers 43 und kommen zum Ende der Geschichte. Da steht Jesus jetzt vor dem Grab, beruhigt die Martha nochmal, keine Angst, wir werden das wirklich durchziehen und es wird nichts Schlimmes passieren. Vers 43 sagt er dann, danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm heraus. Und da kam der Tote heraus. Der Tote kam heraus, irgendwie ein bisschen witzig. Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Jesus sagte, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Dieses Wunder tat Jesus für die Menschenmenge, die da stand, die nicht sicher wusste, ist das der Messias oder nicht. Für Martha und Maria war er die Schule, durch diesen Schmerz zu gehen und diese Wahrheit zu begreifen, dass diese enge Verbindung mit Jesus das ist, um was sich alles dreht. Und ob Lazarus jetzt auferstanden wäre oder nicht, wie schön wäre das gewesen, wenn Maria und Martha diese Wahrheit empfangen hätten, dieses ewige Leben, was übrigens ewig geht, aber was auch diese enge Verbindung mit Jesus meint. Das ist, worum es sich alles dreht. Und wie schön wäre das, wenn wir in unseren Gebeten nicht nur Segen, Schutz und Bewahrung bitten in diesen 80 Jahren, sondern besonders, wenn wir achtsam sind, dass wir diese ganzen Grabbinden, diese ganzen Grabtücher, mit denen wir gefesselt sind, die hier in diesen ersten 80 Jahren unser Leben oft beschreiben, wenn wir davon uns nicht mehr binden lassen, sondern wie Jesus sagte, macht ihn frei. Und diese Grabtücher sind bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Jetzt in unserem irdischen Leben, da haben wir oft Ängste. Da ist der Tod. Da haben wir viel Egoismus leider noch in unserem Herzen. Und da ist viel Traurigkeit, die trauert, weil sie Wahrheit nicht erkennt. Dass das Leben in mir, diese enge Verbindung mit Jesus, auf dieser Erde nicht gebrochen wird durch meinen irdischen Tod, sondern weitergeht bis in alle Ewigkeit. Und ich will dich einladen, dass du aufstehst und dass du in deinem Herzen den Heiligen Geist fragst und bittest, nimm diese Binden von meinen Tüchern, dass ich nicht sehe, wo ich im Leben hingehe. Nimm diese Fesseln für meine Arme, dass ich so gebunden bin von Traurigkeit, von Sorgen, von Ängsten, dass ich nicht frei bin, Menschen zu dienen. Und nimm diese Grabtücher von meinen Füßen weg, dass ich durchs Leben humpel und nicht wirklich vorwärts komme. Und heute spricht der allmächtige Gott zu dir. Komm heraus. Das Wunder des Lebens, das ist Gottes Teil. Und das tut er genau jetzt in dem Moment. Deine Aufgabe ist, zu glauben und gehorsam zu sein, aus deiner Höhle zu kommen, und zusammen mit deinen Geschwistern diese Grabbinden zu entfernen und dein Leben in Freiheit zu leben. Das ist das Versprechen Gottes an dich. Und hier in dieser Mitte sorgen wir dafür, sei es in solchen Gottesdiensten, sei es in Familienkreisen, sei es im Frühgebet, durch Fasten und Beten, dass wir diese Grabtücher hier abnehmen. Und zwar jede. Und das ist, was der Heilige Geist heute für dich will. Eins, check diese Grabtücher, ob da deine Sicht noch verblendet ist, ob deine Arme oder Füße gebunden sind. Und lass uns weniger, nicht nur für Segen bitten, sondern dafür, dass wir dieses Leben, diesem Leben mehr Raum in uns geben. Weil Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Vater, ich danke dir sehr herzlich, Herr, für dein Wort, Herr, für das Wunder, aber besonders diese Offenbarung, die du hineingelegt hast in diese Worte, Herr. Vater, und wir beanspruchen, Herr Jesus, dass du uns frei machst von allen Lügen der Angst, die uns klar machen wollen, dass der Tod etwas Schlimmes ist für ein Kind Gottes. Es ist der beste Tag, weil ich übergehen darf in meine Herrlichkeit, wo ich eintreten darf in deinen Himmel, in dein Königreich und du Dinge vor mich vorbereitet hast, die so schön und intensiv und atemberaubend sind, dass ich noch nicht mehr annähernd hier auf der Erde Vergleiche finde. Vater, mach uns völlig frei, dass wir dir dienen in den Jahren, in den Tagen, die du uns noch gegeben hast hier auf der Erde. Vater, mach uns frei, dass wir klar sehen können. Mach unsere Hände frei, dass wir schnell und mit Freude dienen können, auch wenn ich ungerecht behandelt werde. Und mach uns unsere Füße frei, dass wir vorankommen im Wachstum mit dir. Und wir verheißen dein Leben über uns. Und das Leben, es wirkt, genauso wie bei Lazarus, so auch heute in deinem und in meinem Leben. Amen.
Hey, im Namen der CWG möchte ich sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön in dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren, du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere dir durch den Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, da er nahe ist. Deswegen nähere dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay, und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.